Es ist schön, euch alle wiederzusehen. Und zu gern würde ich die Frage stellen, wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute während der Corona-Krise? Ich muss ehrlich zugeben, dass die letzten Monate die herausforderndsten meines Lebens waren. Ich könnte euch einige spannende Geschichten erzählen. Aber den wichtigen Fokus, den ich heute legen möchte, ist auf die unterschiedlichsten Seelsorgegespräche, die ich in den letzten Monaten hatte. Und ich muss sagen, es waren nicht wenige. Lange Telefonate, Gespräche bis spät in die Nacht, viele Tränen. Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde, die sich die Frage stellen, was passiert hier gerade? Und wieso nimmt mich das so mit? Aus diesem Grund ist es mir wichtig, mit euch diese Thematik näher zu beleuchten und besonders diesen seelsorgerlichen Aspekt im Fokus zu haben. Zwischen Verzweiflung und Schönmalerei während der Corona-Krise ist unser heutiges Thema, ist das Thema dieser Predigt. Und wir wollen aus dem Wort Gottes eine seelsorgerliche Reaktion auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen erarbeiten, finden und auch nach dem Frieden suchen, den ja jeder sich wünscht. In den letzten Monaten, wie ich das schon gesagt habe, habe ich eine Facette von Reaktionen wahrgenommen. Und um hier einen kurzen Überblick zu geben, habe ich sie in 5 Kategorien eingeteilt. Da gibt es Menschen innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde, die für sich die Wahrnehmung haben, dass in ein paar Monaten wird alles so sein wie früher. Es wird so sein wie früher. Und sie haben ihren persönlichen Frieden und sie nehmen das zur Kenntnis, dass jetzt eine Krise stattfindet, aber Krisen kommen, Krisen gehen. Dann gibt es die Menschengruppe, die sich auch mit der Corona-Krise beschäftigen und den Fokus stark auch auf die Impfung legen und sagen, die Impfung ist sicher. Und das gibt mir dann auch Sicherheit. Und wenn wir alle geimpft sind, dann wird alles so wie früher. Es gibt noch eine dritte Menschengruppe und in der Seelsorge habe ich das auch wahrgenommen, dass Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde sehr verunsichert sind. Sie können das momentan noch nicht greifen, was passiert. Sie merken nur, da passiert etwas. Sie fühlen sich durcheinander. Sie stellen sich auch ganz offen die Frage, was passiert hier gerade? Sowohl außerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Gemeinde. Sie beobachten die Politik, die Wirtschaft, die religiösen Entwicklungen und auch vor allem den Umgang miteinander. Und sie stellen sich die Frage, was passiert hier gerade? Dann gibt es Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde, die die Impfung eher kritisch sehen und sagen, dass die Langzeitrisiken der neuartigen Corona-Impfung noch gar nicht erforscht sind. Und sie haben die Wahrnehmung, dass nichts so sein wird wie früher. Und der letzte Fokus auf die letzte Gruppe, die ich in der Seelsorge wahrgenommen habe, sind Menschen auch innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die die gesellschaftlichen Entwicklungen genau beobachten und für sich zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir auf dem Weg sind in eine Corona-Diktatur. Du Durch diverse Gespräche ist mir auch aufgefallen, dass Sie die Wahrnehmung haben, dass auch ein Riss durch die Familien geht, durch die Gemeinden, durch die Gesellschaft, durch die Nachbarschaft, in der Arbeit. Und das belastet die Menschen und sie sehnen sich nach diesem inneren Frieden, nach Sicherheit, nach Harmonie in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz. Unser Auftrag als Christen ist in der Bibel auch klar skizziert. Wir finden ihn in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, wo es heißt: Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaut den anderen, wie ihr auch tut. Ermahnen und erbauen. Und diese Aussage steht im Kontext der nahen Wiederkunft, dass man sich vorbereiten soll auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Und so wird hier der Gedanke des Ermahnens, der Fürsorge des Ermahnens, was man auch in der korrigierenden Seelsorge zum Beispiel nach Matthäus 18 wahrnehmen kann, wie Jesus das beschreibt, die liebevolle Seelsorge, die auch als Korrektiv dienen soll. Und das andere ist das Erbauen. Es gibt Situationen im Leben, wo man Unfrieden wahrnimmt, wo man Sorgen hat. Und diese Sorgen möchten ernst genommen werden. Man möchte verstanden werden. Das ist unser Auftrag, dem anderen zuzuhören, seine Sorgen zu verstehen und gemeinsam einen Weg zu finden. Was sind denn die Sorgen, die ich so in den letzten Monaten sehr stark wahrgenommen habe? Da ist die Sorge, oder besser gesagt, da ist einfach die Angst, die pure Angst vor der Zukunft. Nicht vor der Zukunft, schon auch vor der aktuellen Gegenwart. Und in den Gesprächen ergibt sich mir so ein Bild, das ein bestimmtes Muster hat. Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde erinnern sich daran, was im Februar 2020 in den Medien massiv thematisiert wurde. Und auch ich weiß noch, wie ich das damals so wahrgenommen habe. Ganz massiv und mit bestimmten Bildern wurde über das Coronavirus berichtet. Am 3. Februar 2020 war so eine Berichterstattung, wo aufgezeigt oder gezeigt worden, wie Menschen in China, in Wuhan, tot auf der Straße umfallen. Und immer wieder wurden diese Bilder weitergegeben und ich merke, dass das natürlich bei den Menschen etwas auslöst. Oder wie geht es euch, wenn ihr seht, dass da eine Krankheit kommt, ein Virus, und Menschen fallen tot auf der Straße um? So wurde das berichtet. Das erzeugt Angst, denn keiner möchte tot auf der Straße umfallen, oder? Alle möchten leben. Und nur einige Tage später hat damals im März der französische Präsident Macron auch klare Ansagen gemacht. Wir befinden uns im Krieg. Und mit diesen Worten hat er auch den Feind vorgestellt. Der Feind ist da, unsichtbar, und er rückt vor. Ich weiß nicht, wer von euch den Krieg miterlebt hat, aber Krieg ist natürlich nie schön. Krieg macht Angst. Bei einem Krieg gibt es Feinde, die einen umbringen wollen. Bei einem Krieg besteht die Gefahr, dass man selber stirbt. Und so nehmen die Menschen das, was publiziert und ausgestrahlt worden ist, sie nehmen das wahr und das erzeugt Angst. Nur einige Tage später hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview vor einer Verharmlosung der Lage gewarnt. Er sagte, hier, bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Das sind klare Ansagen. Und man schaut sich automatisch in seinem Umfeld um und stellt sich dann diese Frage, wird es jemanden treffen, den ich kenne, oder wird es mich treffen? Das macht Angst. Es vergingen ein paar Monate und man fing an, die Lage auch in den Medien etwas zu sondieren. Ein bisschen so zurückzutreten und zu schauen, was ist denn hier passiert. Und so gab es zum Beispiel hier in der Süddeutschen am 26. Oktober 2020 so die ersten Wahrnehmungen, das Corona-Panikorchester. Es heißt da unten, ein Overkill an Berichterstattung über die Pandemie verzerrt die Maßstäbe dafür, was alles relevant ist. So verbreitet sich eine gefährliche Angst. Diese Angst hat sich verbreitet und sie hat bei den Menschen Spuren hinterlassen. Zumindest bei denen, mit denen ich in den letzten Monaten intensiv gesprochen habe. Sie hat Spuren hinterlassen. Die Neue Zürcher Zeitung hat am 10.01.2021 folgende Aussage getätigt. Die Medien haben politischen Aktivismus und überzogene Maßnahmen begünstigt. Es gab selten ein derart dominantes Medienthema wie die Corona-Krise. Die Berichterstattung kam einem Panikorchester in Endlosschleife gleich. Und auch heute, wenn ich heute mit den Menschen spreche, werden sie mir auch reflektieren, dass die Angst immer noch da ist und man immer noch Sorgen hat. Denn die Nachrichten haben noch nicht aufgehört, Angst zu machen. Und damit ich hier nicht gleich missverstanden werde, ist es mir wichtig, etwas zu klären. Ich persönlich nehme das Coronavirus ernst. Aber ich nehme auch jede Krankheit ernst. Nicht nur eine. Ich nehme alle Krankheiten ernst und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch tun. Alle Krankheiten ernst nehmen. Denn keiner möchte erkranken, keiner möchte sein Leben verlieren. Ich weiß noch, wie es dann auch eine Auseinandersetzung in den Medien gab, weil damals in der Tagesschau die 7-Tage-Inzidenzen auf der Landkreiskarte in Deutschland rot gefärbt war oder orange-rötlich und später gab es eine Veränderung auf dunkelrot und schwarz und das hat dann für eine breite Diskussion in den Medien gesorgt. Was wird hier gemacht? Wird hier bewusst mit Angst gespielt? Die Bild-Zeitung hatte das damals neben den anderen Medien auch aufgegriffen und diese Veränderung in der Karte von orange zu rot oder dunkelrot, sogar schwarz, thematisiert. Und das publik gemacht. Es gab eine Riesendiskussion. Aber was blieb, war trotzdem die Angst. Die Angst war da. Was ist unser seelsorgerlicher Ansatz? Was wollen wir? Wie können wir Menschen helfen? Und ich glaube, dass es wichtig ist. Es ist wichtig, Erstens, auf jeden Fall den Menschen zuzuhören, ihre Sorgen ernst zu nehmen. Sie haben Angst. Umso wichtiger ist es, dass sie verstanden werden wollen. Es bringt nichts und es hilft keinem, wenn man sich über die Angst lustig macht, wenn man eine Person nicht ernst nimmt. Egal, welche Sorge das ist, auch außerhalb von Corona, der Mensch möchte ernst genommen werden. Er möchte verstanden werden. Er möchte, dass man ihm zuhört. Jeder kennt, oder die meisten würde ich sagen, kennt dieses Beispiel mit dem halbvollen oder halbleeren Glas. Die Frage ist, wie man eben auf das Glas schaut. Ist es halb voll oder ist das Glas halb leer? Und deshalb ermutige ich euch, den Ansatz zu wählen und zu sagen, ja, wir wollen Krankheiten ernst nehmen. Wir wollen das halbleere Glas sehen, keine Frage. Aber wir wollen auch das Wasser im Glas sehen. Das Glas ist auch halb voll. Das heißt, es ist wichtig, wenn man das Glas anschaut und die Krankheit sieht, dass man psychisch an der Krankheit nicht zerbricht. Es ist eben der ganzheitliche Ansatz. Die Psyche ist genauso entscheidend. Das Wohlbefinden ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch relevant. Wir wollen nicht nur körperlich gesund sein, wir wollen auch psychisch gesund bleiben. Und so finde ich Gottes Seelsorgeplan wunderschön. Er sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, in guten und in schlechten Tagen. Dankbarkeit. Das Glas eben nicht nur die ganze Zeit halb leer sehen, sondern das Glas auch halb voll sehen. Da ist Wasser drin. Da gibt es was Positives. Und ganz entscheidend, wie wir in Philipper 4, Vers 6 das wahrnehmen, was uns Gott regt, die Sorgen nicht bei sich lassen. Die Sorgen ruhig auch an Gott weitergeben. Schau mal, lieber Gott, hier mache ich mir Sorgen. Ich möchte das mit dir teilen. Ich möchte dir das abgeben. Kannst du dich um mich sorgen? Kannst du diese Sorgen übernehmen und dich darum sorgen? Der liebe Gott kann das sehr gut. Er kann das sehr gut. Gebt die Sorgen ab. Redet mit Gott. Gebt ihm diese Sorgen ab. In Philipper 4, Vers 8 werden wir auch ermutigt, uns auf das Gute zu konzentrieren. Das Gute zu ergreifen. Und deshalb die Kehrtwende, negative Nachrichten reduzieren. Ich weiß, durch die Seelsorge habe ich das erfahren, es gibt Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde, die von morgens bis abends die negativen Nachrichten konsumieren. Die wachen auf und konsumieren das schon. Die gehen schlafen und konsumieren das noch vor dem Schlafengehen. Wie wird dann der Schlaf? Ihr Lieben, wir werden ermutigt, den negativen Anteil, der in den Nachrichten nun mal so massiv ist, denn mit negativen Nachrichten, die verbreiten sich besser, ja? Reduzieren wir die negativen Nachrichten und Philipper 4, Vers 8, der gleiche Vers, konsumieren wir die guten Nachrichten, es gibt sie auch. Es gibt die guten Nachrichten. Und die sollten den Hauptteil ausmachen. Aus diesem Grund kann man auch so auf die Karte schauen. Wir bekommen oft die rote Karte zu Gesicht. Es ist gut, auch diese Karte zu Gesicht zu bekommen. Gott sei Dank, es gibt über 97% derjenigen, die an Corona infiziert worden sind, die konnten genesen. Dafür können wir dankbar sein. Das gibt Kraft. Das gibt Hoffnung. Und ein wesentlicher und wichtiger Punkt ist, es tut gut, raus in die Natur zu kommen. Ich erlebe das persönlich, dass wenn ich in den Wald, und hier seht ihr meinen Weg, wo ich mal spazieren gehe, wenn ich in diese Welt eintauche, dann erlebe ich einen unglaublichen Frieden. Hier hören die Probleme auf. Hier bin ich in der Natur Gottes. Hier höre ich Musik. Hier höre ich Vögel, hier höre ich das Plätschern des Baches und den Wind. Ja, auch da gibt es manchmal Probleme. Und ich könnte mich auf diesen umgefallenen Baum konzentrieren und vor Kummer zergehen. Oder ich behalte das ganze Bild und danke dem lieben Gott, dass er diesen wunderschönen Wald gemacht hat und ich raus kann in die schöne Natur. Ich möchte euch ermutigen, psychisch stark zu bleiben, Kraft zu tanken. Denn Jesus sagt selber in Johannes 16, Vers 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist der Meisterseelsorger. Schaut mal, was er sagt. Er nimmt das wahr. Ja, es ist so, in der Welt habt ihr Angst. Er macht sich nicht darüber lustig. Er hört zu, er versteht. Er offenbart aber auch einen positiven Weg und sagt, ich habe die Welt überwunden. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Wir kommen zu den nächsten Sorgen oder der nächsten Sorge, die ich im Seelsorgegespräch mit Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde wahrgenommen habe. Das sind die Sorgen vor den Folgen des Lockdowns. Die Sorgen vor den Folgen des Lockdowns. Die Berliner Morgenpost thematisierte am 19.07.2021, dass die vierte Welle, die prognostiziert wird oder prophezeit wird, vorhergesagt wird, und die Diskussion, die sich momentan auch damit dann mitbewegt, kommt ein neuer Lockdown im Herbst diesen Jahres. Und ich merke, wie auch das den Menschen wieder Sorgen macht. Man blickt eher pessimistisch in den Herbst, in den Winter. Man hat Sorge. Sorgen vor den Folgen des Lockdowns. Und die Folgen sind unterschiedlich, die mir gespiegelt werden. Da ist die eine Folge, das psychische Wohlergehen thematisiert. Hier heißt es, Folgen von Corona-Lockdown unterschätzt. Mediziner schlagen Alarm, wir sind besorgt. Also auch Sie sind besorgt. Und was ist Ihre Sorge? Da heißt es, Corona-Krise, Forschende sind über Lockdown-Folgen besorgt. Viele Studien über die genauen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen eines Lockdowns gibt es bisher noch nicht. Das ändert sich allmählich mit der Zeit. Nun sorgt eine repräsentative Untersuchung, die von den Asklepios-Kliniken in Auftrag gegeben wurde, für Aufsehen. Denn laut der Studie leiden 2/3 der Deutschen psychisch unter der Corona-Pandemie. 2/3, so die Untersuchung. Menschen werden krank, auf der einen Seite durch das Virus, und Menschen, die vielleicht gar nicht krank geworden sind, nicht infiziert worden sind, leiden unter den Folgen des Lockdowns, also wir sprechen hier von 2/3, eine repräsentative Umfrage. Und diese Menschen wollen auch ernst genommen werden. Wir wollen auf der einen Seite die Menschen ernst nehmen, die körperlich an Corona erkranken. Und auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die an Corona erkrankt sind. Und wir wollen das auch ernst nehmen. Und unser Beileid gilt auch Ihnen und unsere Sorge, dass Sie gesund werden. Wir wünschen es, dass Sie gesund werden. Die meisten haben milde Verläufe gehabt. Es gibt einige, die einen schweren Verlauf hatten. Wir wünschen, dass sie gesund werden. Und wir beten dafür. Aber wir wollen auch diese Menschen nicht vergessen. Auch sie leiden psychisch. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch eine andere Sorge, die von Menschen thematisiert wird. Das ist die Sorge, die finanzielle Sorge. In den Gesprächen habe ich auch mit diversen Menschen gesprochen, die ihre Arbeit verloren haben, die mit großer Sorge in die Zukunft blicken, die eine Familie zu ernähren haben. Und das macht ihnen Sorgen. Und auch hier wird in den Medien diese Thematik auch behandelt. Da wird die Frage gestellt, wird 2021 ein Jahr der Pleiten? Rund ein Jahr lang hat die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht Firmen in der Corona-Krise vor der Pleite geschützt. Damit ist es seit dem 1. Mai vorbei. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung rechnet daher für 2021 mit einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. Mit einem Anstieg. Und es wird diese Sorge artikuliert, dass noch viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden. Und auch diese Menschen wollen ernst genommen werden, wollen verstanden werden. Aber es bleibt nicht dabei. Anscheinend könnte es dann sogar einen Dominoeffekt geben, dass wenn Firmen pleite gehen, das dann auch wiederum Auswirkungen auf die Banken hat. Kommt nach der Corona-Krise die Bankenkrise? So ist hier die Frage, die am 18.04.2021 gestellt wurde. Kommt nach der Corona-Krise die Bankenkrise? Das sind alles Fragen, die die Gesellschaft momentan beschäftigt. Psychische Gesundheit, Arbeit, die Möglichkeit, ein Dach über den Kopf zu haben, Nahrungsmittel zu kaufen. Der Mensch möchte gerne sicher leben und das ist verständlich. Die Bibel kennt solche Krisenzeiten. Und auch Christen haben solche Krisenzeiten erlebt. Ein klares Beispiel finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 46. Und dort wird von einer Krise berichtet, die die ersten Christen damals im Römischen Reich erlebt haben. Sie haben Jesus Christus angenommen und das hatte Folgen. Sie wurden oft aus der Gesellschaft ausgeschlossen, die meisten auch verfolgt. Viele haben Arbeit verloren. Man wusste nicht, wie man über die Runden kommt. Das war die Zeit, wo auch dieses Diakoniesystem eingeführt worden ist. Und so heißt es hier in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 46, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, die je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachten das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und das ist interessant, wie hier dieser Krise begegnet wird. Die Gemeinschaft wird gesucht, um Kraft zu schöpfen, um psychisch stabil zu bleiben. Denn wer verliert schon gern alles? Es wird geteilt, Nahrungsmittel, Geld. Man möchte, dass es dem anderen auch gut geht während der Krise. Und vor allem, man behält eine gute Einstellung, Fröhlichkeit. Man bleibt bei der Lehre der Apostel. Man weiß, Gott ist unsere Kraft. Er wird uns durch diese Krise führen. Und so ist es auch hier. Dieses Beispiel könnte ein gutes Beispiel auch für unsere Zeit werden, wo wir uns mehr um uns kümmern, um Menschen in unserer Nachbarschaft, wenn wir wissen, da gibt es Menschen schlecht, die einsam sind, die jemanden brauchen, der ihnen zuhört, die vielleicht sogar hungrig sind, die Arbeit verloren haben. Die Bibel zeigt auf, dass Gott diesen Weg gesegnet hat und die Christenheit damals durch diese Krise durchgekommen ist. Ich komme zu der nächsten Sorge. Und das ist die Sorge, die ich außerhalb und innerhalb der Gemeinde höre. Das ist die Sorge vor dem Great Reset. Der Great Reset, auf zu Deutsch der große Neustart. Und was ist der Great Reset? In der Bewegung, in der ersten Ausgabe in diesem Jahr, habe ich den Great Reset thematisiert und kurz behandelt. In der aktuellen Ausgabe von Adventisten heute gehe ich nochmal näher auf diese Thematik ein. Aber der Great Reset ist ein Versuch der Politik, angeleitet oder geführt durch das Weltwirtschaftsforum, einem jährlichen Treffen von Politikern und einflussreichen Wirtschaftsexperten und wohlhabenden Menschen, die Krisen in unserer Zeit in eine Richtung oder einen Weg aus der Krise zu schaffen, nach ihrem Verständnis. Und derjenige, der das am klarsten in den letzten Monaten und Jahren thematisiert hat, war Klaus Schwab. Klaus Schwab ist der geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums. Und er hat im letzten Jahr das Buch The Great Reset oder Covid-19, The Great Reset oder zu Deutsch Covid-19, der große Umbruch, herausgebracht. Und dort sagt er etwas Bemerkenswertes. Er sagt, viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Immer mehr Politiker thematisieren diese Aussagen auch immer offener. Die Welt, wie wir sie vorher kannten, wird es nie wieder geben. Wir stehen vor einem epochalen Umbruch. Und in diesem Buch hat er auch einige Thesen gefasst, wie sich die Welt entwickeln wird. Da heißt es, der freie Markt, also die Wirtschaft, ist für viele Probleme verantwortlich. Deshalb brauchen wir einen stärkeren Staat. Als Orientierung dient dabei das Vorbild China. Es geht um eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus. Der reine Kapitalismus, oder ich fange mal mit dem Kommunismus, eine Vorstufe des Sozialismus, Umgekehrt. Der Sozialismus ist die Vorstufe des Kommunismus. Der ist in den letzten Jahrzehnten in manchen Ländern zu Bruch gegangen und hat gezeigt, dass Menschen dort nicht so glücklich leben konnten, wie man es sich erdacht hat. Ich bin ja selber in einem kommunistischen Land aufgewachsen, 9 Jahre lang. Und wenn man mich ehrlich fragt, würdest du gerne im Kommunismus leben, ist meine Antwort, nein, ich möchte das nicht. Gleichzeitig sagen viele Menschen, der aktuelle Kapitalismus in der jetzigen Form ist am Ende. Die Gier des Menschen hat einen Höhepunkt erreicht. Es gibt keine Möglichkeit, den Kapitalismus in der jetzigen Form noch weiter zu erhalten. Man versucht die Krisen, man splittert ja so, stolpert von einer Krise in die andere und man merkt, man muss immer wieder die Wirtschaft, die Banken, die Nachbarländer retten und das Geld drucken. Irgendwann wird auch damit das Ende kommen. Und so sagt man, es gibt eine neue Form. Das ist eine Verschmelzung von Kommunismus und Kapitalismus. Oder Kapitalismus und Sozialismus nach dem Vorbild von China. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch eine Kernaussage des World Economic Forums, des Weltwirtschaftsforums erwähnen, die sich das Ziel gesetzt haben. Dort heißt es, bis 2030 wirst du nichts besitzen und trotzdem glücklich sein. Ich lasse mal diesen Ansatz stehen, ohne ihn jetzt groß zu kommentieren. Ich habe meine Fragen, wie das gelingt und ob das ein guter Weg ist. Aber wir wollen diese Thematik heute nicht vertiefen. Dann seine weiteren Thesen von Klaus Schwab. Die Pandemie bietet die Chance und eine seltene und eng befristete Gelegenheit, um einen großen Neustart zu wagen. Ich merke, dass viele Menschen momentan überrascht sind, wie schnell sich die Dinge verändern. Was vor einigen Monaten noch sicher war, ist heute gar nicht mehr sicher. Manche Politiker haben letztes Jahr klare Ansagen gemacht, was nicht mehr passieren wird, was nicht mehr geschlossen wird, was nicht mehr gemacht wird. Und wir merken, dass heute genau das Gegenteil gesagt wird. Und das verunsichert Menschen. Das verunsichert Menschen und diese Aussage, eine eng befristete Gelegenheit, um einen großen Neustart zu wagen. Jeder, der einen Computer hat, kann sich das so ein bisschen vorstellen, den Reset-Knopf zu drücken. Man fährt den Computer runter oder man lässt ihn abstürzen, man schaltet ihn ab und dann fährt man ihn wieder hoch. Und wenn er neu gefahren wurde, wird es ein neues Betriebssystem geben, ein ganz neues. Und wie das aussehen wird, werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich erfahren. Denn wir befinden uns momentan in einem Great Reset, in einem großen Neustart. Da heißt es weiter, die weiteren Thesen oder eine der weiteren Thesen heißt es, zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie soll ein globales Überwachungsnetzwerk geschaffen werden. Stichwort digitale Kontaktverfolgung. Wenn wir heute in ein Restaurant gehen oder irgendwo, dann hinterlassen wir unsere Daten. Und die Begründung ist damit, dass man nachverfolgen kann, wenn sich das Virus verbreitet. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es gibt Sorgen, die manche Menschen haben, dass das nur die eine Seite der Medaille ist. Und dass sich dann dahin entwickelt, weil der Staat ja eine stärkere Rolle einnehmen wird und das Vorbild ja China ist, dass das sich eher nach dem Social Credit System entwickeln wird. Dass Bürger, die sich richtig verhalten, bestimmte Credits bekommen und dann da auch bestimmte Institutionen oder Räumlichkeiten besuchen dürfen, Restaurants oder andere Möglichkeiten oder auch reisen dürfen. Und die, und so ist es ja in China, die diesen Score, diese Zahlen nicht erreicht haben, irgendwelche Verfehlungen haben, die der Staat dann definiert, dass das dann ihnen abgezogen wird. Und als ich mich auch persönlich mit diesem Social Crediting System beschäftigt habe, es gibt genug Dokumentationen diesbezüglich, dann habe ich natürlich auch so meine Fragezeichen für das, was in diesem Zusammenhang entwickelt wird. Weiter heißt es, um die großen Probleme dieser Welt zu lösen, die Pandemie, den Klimawandel, Terrorismus, internationaler Handel, brauchen wir eine Global Governance, eine globale, einfach übersetzt nur globale Regierung, wobei es hier auch darum geht, dass Institutionen geschaffen werden, die das koordinieren und dann auch natürlich durchsetzen. Wie gehen wir damit um, wenn das, was beschrieben wird, auch bei dir Sorgen auslöst, die Entwicklung? Ich weiß, dass auch mich einige diesbezüglich gefragt haben, besonders Familien, Väter und Mütter, und sich so die Frage stellen, in welcher Welt werden unsere Kinder leben? Diese Frage habe ich oft gehört. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz bewusst einen seelsorgerlichen Weg wählen und sagen, um emotionale Stabilität in unserer Zeit zu erlangen, ist es wichtig, erstens zu erkennen, Erkenntnis. Was ist die momentane Situation? Was ist die momentane Ausgangslage? Und wenn wir die aktuelle Situation erkennen wollen, hilft es nicht, wenn man die ganze Zeit, ich sag mal, den Fernseher laufen lässt und die Nachrichten konsumiert. Das wird leider nicht das vollständige Bild geben. Ich glaube, dass das vollständige Bild nur aus dem Wort Gottes kommen kann. Wir brauchen das gesamte Bild, wie Gott es uns offenbart. Und natürlich können wir dann auch Medien konsumieren, keine Frage. Wir wollen ja auch auf dem Laufenden bleiben. Gleichzeitig erkennen wir auch immer mehr, dass bestimmte Sachen zensiert werden. Analog zu dem Vorgehen in China. Wer sich auch mit China auseinandersetzt, wird auch feststellen, dass bestimmte Sachen zensiert werden, nicht möglich sind. Auch in dem Land, wo ich 9 Jahre lang aufgewachsen bin, war das ähnlich. Zensur war an der Tagesordnung. Und auch hier merken wir, dass Zensur immer mehr wächst und sich deshalb auch alternative Medien entwickeln. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Es gibt anscheinend eine Darstellung und leider ist die Darstellung nicht immer rund. Deshalb erkennen, was ist die Situation, und dann ein ganz wichtiger Schritt, akzeptieren. Akzeptieren, wir befinden uns in dieser sündhaften Welt. So ist die Lage eben. Die Geschichte dieser Welt ist uns vielleicht auch gut bekannt und da gab es Höhen und Tiefen. Und auch das, wie die Geschichte verlaufen ist, muss man zur Kenntnis nehmen. Akzeptieren, ja, das ist jetzt die Lebenssituation oder das ist jetzt das Land, in dem ich lebe. Und der nächste Punkt ist Vertrauen. Ich habe meine Situation erkannt, ich habe sie akzeptiert, sie belastet mich nicht mehr, denn ich vertraue, dass wir mit Gottes Hilfe diese Krise meistern werden. Er hat es gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus ist bei uns. Er wird uns auch in dieser Krise nicht verlassen. Ich vertraue dem lieben Gott, dass er die Geschichte dieser Welt in seiner Hand hält. Und wenn er die Geschichte dieser Welt in seiner Hand hält, hält er auch meine Geschichte in seiner Hand. Ich kann darauf vertrauen. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Und dann möchte ich auch bejahen. Ja, das ist jetzt, was gerade passiert, ist ein menschlicher Versuch, eine bessere Welt zu schaffen. Ist ein menschlicher Versuch. Und in der Vergangenheit hat der liebe Gott immer wieder Menschen erlaubt, einen eigenen Weg zu gehen und ihn auszuprobieren. Auch dir und mir hat er das ermöglicht, eigene Wege zu gehen und sie auszuprobieren. Jetzt erleben wir so einen Weg, einen menschlichen Weg. Und dann, der fünfte Punkt ist, im Kleinen Verantwortung übernehmen. Manchmal haben wir den Wunsch, die ganze Welt zu verändern. Und ich möchte das auch nicht schlecht reden. Aber Verantwortung beginnt im Kleinen. Für Familienväter die Verantwortung, Vater zu sein, ein guter Vater zu sein. Für die Mutter eine gute Mutter zu sein. Für den Ehemann oder die Ehefrau eine gute Partnerschaft zu pflegen. Ein guter Nachbar zu sein. Ein guter Arbeitskollege. Zu sagen, hier möchte ich etwas positiv hinterlassen. Im kleinen Kreis, wo ich Einfluss habe. Ich möchte, dass die Menschen gerne in meiner Umgebung sind. Und dann auch hinterfragen. Hinterfragen ist etwas ganz Wichtiges. Wir lernen das nicht nur in der Schule, sondern auch in der Heiligen Schrift. Prüft alles, das Gute behaltet, aber prüft alles. In der jetzigen Zeit kritisch zu sein, ist essentiell. Die Welt sieht nicht immer so aus, wie es uns in den Medien dargestellt wird. Von dem her, studiert das Wort Gottes, prüft die gegenwärtige Lage. Ist das wirklich so? Und dann, und das ist auch sehr entscheidend, behaltet den Missionsauftrag, den Jesus Christus gegeben hat, im Fokus. Was ich momentan erlebe, ist, dass sich viele Menschen auf das konzentrieren, was aus ihrer Sicht schlecht oder böse ist und sich böse entwickelt. Und der meiste Fokus und die meiste Zeit wird dann darauf oder dieser Zeit dann gewidmet. Ich möchte alle ermutigen, den Missionsauftrag, den Jesus uns mitgegeben hat, den im Fokus zu behalten. Denn das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Das ist ganz wichtig. So, mit diesen Schritten können wir emotionale Stabilität in Krisenzeiten wie diesen erreichen. Und gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, bei all den Krisen und Problemen, der liebe Gott kennt den ganzen Ablauf der Weltgeschichte. Von Anfang bis Ende. Ein Reich kommt, ein Reich geht. Aber es kommt ein Reich, das durch den Stein in Daniel 2 dargestellt wird, der wird all die vorherigen Reiche zerstören und beenden. Und dieses Reich wird ewig bleiben. Das ist entscheidend. Das ist unser Ziel. Das wird dann der richtige Great Reset sein, der große Neustart, der auch dann funktionieren wird. Und bei diesem großen Neustart, zu diesem großen Neustart möchte ich dazu beitragen, dass so viele Menschen wie möglich ihn erleben können. Es gibt aber noch eine andere große Sorge. Das ist die große Sorge vor der Spaltung der Gesellschaft. Und diese Sorge, und das nehme ich so besonders in den letzten Wochen und Monaten wahr, die nimmt so richtig Fahrt auf. Ich hatte einen Artikel in der Bewegung veröffentlicht, der da hieß zwischen Regierungstreue und Querdenken. Wo es deutlich werden sollte, dass der heutige Versuch, die Gesellschaft in zwei Bereiche einzuteilen, viel zu kurz kommt und auch nicht zielführend ist, besonders nicht für uns in der Gemeinde. Denn meistens gibt es in der Bibel einen separaten, einen eigenen Weg, den Gott hat. Und umso wichtiger ist es, auf diesen Weg zu suchen und nicht sich einem Lager zu verschreiben, sondern sich dem Lager Gottes zuzuordnen. Die, Die Spaltung in der Gesellschaft hat auch einen religiösen Charakter eingenommen. Und zuerst war ja das Problem, dass wir uns ja in einem Krieg befinden und der Feind ist unsichtbar und drückt immer näher, so die Aussagen von dem Präsidenten in Frankreich. Und dann wurde die Erlösung präsentiert, die Lösung, und die Aussagen waren auch klar. Es gibt nur einen Weg, nur eine Lösung. Und diese Lösung ist das Impfen. Und die Impfung wurde auch als ein Akt der Nächstenliebe thematisiert und ganz klar auch schon artikuliert. Und das Interessante war, dass von Politik und dann auch aus den diversen Kirchen dann so weitergegeben worden ist. Ein Akt der Nächstenliebe. Und hier seht ihr die Geburt Christi und die drei Weisen. Und hier wird der Impfstoff als eine Gabe, ein Geschenk dem Christuskind überreicht. Die religiösen Züge entfalteten sich dann weiter. So wurde die Statue in Rio de Janeiro, die Christusstatue, dann beleuchtet mit Vaccine Saves, die Impfung rettet. Das sind natürlich starke Aussagen, die Impfung rettet, besonders im religiösen Kontext, weil wir ja hier mit der Jesusstatue ja die Heilsgeschichte oder die Lösung in Bezug auf das ewige Leben haben. Jesus Christus, der das ewige Leben dir schenkt, er rettet aus der Sünde. Und hier wurde das in Bezug auf das Impfen thematisiert und dann auch stark beleuchtet. In den letzten Monaten hat sich dann auch eine starke Auseinandersetzung ergeben. Es gibt namhafte Wissenschaftler, die Corona-Impfung befürworten und als die einzige Lösung sehen. Und diese Wissenschaftler bekommen auch eine Bühne in den gängigen Medien und kommen auch zu Wort und artikulieren immer wieder, dass die Impfung sicher ist. Die Impfung ist sicher. Und gleichzeitig, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, gibt es namhafte Wissenschaftler, die vor der Corona-Impfung warnen, die aber keine Plattform oder Möglichkeit in den gängigen Medien bekommen. Das müssen wir einfach sachlich zur Kenntnis nehmen. Das ist so. Man hat sich für den Weg der Zensur entschieden in diesem Fall und diesen Wissenschaftlern keine Plattform ermöglicht, so dass sie sich gezwungen gefühlt haben, auf alternative Medien umzusteigen. Und das hat dann wiederum zu der Spaltung der Gesellschaft herbeigetragen. Denn normalerweise, und so habe ich das in der Schule und auch in meinem Studium kennengelernt, ist, dass es in der Wissenschaft einen Diskurs gibt. Das heißt, man tauscht sich aus, man kritisiert sich gegenseitig, denn so wird das Ergebnis umso besser. Ja, man kommt dem Ziel näher. Das ist ein gängiges Konzept und jeder, der auch diverse Studien gemacht hat, kennt das. Ist jetzt nichts Besonderes, dass es einen Diskurs in der Wissenschaft gibt. Man stellt Thesen auf und dann muss man sie beweisen, und wenn man sie bewiesen hat, werden sie dann wiederum kritisiert und können sie dann der Kritik standhalten und so weiter. Kann man auch das, was man wissenschaftlich postuliert hat, kann man das wiederholen? Ja, ist das wirklich so? Das ist ein ganz normaler Ablauf. Und diese Spaltung führt dann auch zu einer Verunsicherung in der Gesellschaft. Wem traue ich? Den Aussagen dieser Wissenschaftler oder der Aussagen dieser Wissenschaftler? Es entsteht eine Verunsicherung. Und weil es eine Verunsicherung entsteht, muss am Ende ja jedes Individuum dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Und in diesem Prozess merke ich, dass etwas passiert. Man fängt an, die Entscheidung des anderen massiv zu kritisieren, ihn schlecht zu reden, ihn manchmal sogar zu beleidigen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe auf beide Seiten ein Miteinander erlebt, das schon sich unter der Gürtellinie befindet. Und ich muss sagen, das macht mir Sorgen. Der Umgang miteinander, wie es in der Gesellschaft zugeht und wie es auch mittlerweile in unseren Gemeinden zugeht, das macht mir Sorgen. Und ich kann euch sagen, auch ich habe das persönlich schon erlebt, aus unterschiedlichen Seiten. Und das nehme ich auch zur Kenntnis mit Sorge. Am Ende muss jeder irgendeine Entscheidung treffen. Und dabei wird, das ist das, was ich so wahrnehme, wird folgender Ansatz gewählt. Der Mensch muss sich entscheiden oder das Individuum, wo ist für ihn das Risiko am höchsten? Ist für ihn das Risiko am höchsten, an Covid-19 zu erkranken? Wenn ja, dann lässt er sich impfen. Manchmal lassen sich auch Menschen impfen, nicht weil sie überzeugt sind, sondern weil der Druck in der Gesellschaft erhöht wird und man Sorge hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, gemobbt zu werden, gemieden zu werden. Das nehme ich auch zur Kenntnis, dass das es gibt. Und das ist für mich etwas Neues, was gerade sich in unserer Gesellschaft und auch in unserer Gemeinde hier entwickelt. Es gibt auch Menschen, Personen, die das abschätzen und sagen, das Risiko an den Nebenwirkungen der Corona-Impfung sind für mich zu groß und ich entscheide mich nicht für die Impfung. Und sowohl das eine als auch das andere müssen wir zur Kenntnis nehmen. Denn ein entscheidender Punkt ist, dass der Mensch ja Eigenverantwortung für sich selbst und für seinen Körper hat. Da ist es nicht hilfreich, dass wir dem anderen Druck machen oder ihn beschimpfen, dass er eine andere Meinung hat als die meine. Er ist für sich zu der Erkenntnis gekommen und er hat es so durchgeführt. Das können wir so zur Kenntnis nehmen. Und ihm auch die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, so wie du auch die Möglichkeit hast, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja das Erstaunliche, was Gott uns mitgegeben hat. Wir können eigenständig Entscheidungen treffen. Das ist ein großes Geschenk. Und da ist es nicht hilfreich, dem anderen Druck zu machen. Ich nehme aber zur Kenntnis, und sicherlich auch viele Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, dass der Druck mittlerweile erhöht wird. Wir befinden uns in einem Krieg. Ich erinnere an die Aussage von Macron. Und weil wir uns in einem Krieg befinden, gibt es Feinde. Und der Feind war damals noch das Virus. Mittlerweile, und so gab es eine Kolumne im Online-Portal Web, bezeichnet ein Berater der Bundesregierung die Impfskeptiker als Volksfeinde. Was jetzt psychologisch passiert, und ich muss als Seelsorger darauf eingehen, ist, dass eine Verschiebung stattfindet. Das heißt, vorher war das Virus der Feind und jetzt ist der Mensch der Feind, der aus Eigenverantwortung sagt, er möchte sich nicht impfen lassen. Und ich muss euch sagen, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Eine sehr gefährliche Entwicklung, wenn man plötzlich anfängt, Menschen, die frei entscheiden können, als Feinde zu bezeichnen. Ich weiß, dass derjenige, der diese Kolumne geschrieben hat, das dann später hat entfernen lassen, weil das natürlich an die Zeit des Nationalsozialismus sehr stark erinnert hat und er wollte das ja nicht triggern. Er hat es dann entfernen lassen. Trotzdem muss ich sagen, hat es Spuren hinterlassen. Es hat Spuren hinterlassen. Und Ich merke, dass diese ganze Entwicklung aber weiter fortschreitet. So war erst gestern von dem aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu hören, wenn sie ungeimpft sind, stellen sie ein Problem dar. Wie gesagt, vorher war das Virus das Problem, jetzt bist du das Problem. Und ich möchte gar nicht weiterdenken, wenn man das weiterspinnt, wenn man vorher das Virus beseitigen wollte, was Gott bewahre. Und ich muss sagen, das sind die Sorgen, die mir artikuliert werden. Wohin entwickeln wir uns? Wohin entwickeln wir uns? Ist eine ernste Frage. Ein Leopoldiner Forscher, so wurde es am 29.07. veröffentlicht, sagte, die Allgemeinheit muss zahlen für die Trägheit und die Dummheit der Impfgegner. Die Rhetorik und die Aggressivität nimmt zu. In meinem Studium, in meinem Theologiestudium, habe ich natürlich intensiv auch Kirchengeschichte studiert. Und die Kirchengeschichte offenbart einen wichtigen Aspekt. Und sie offenbart, dass wenn eine Gesellschaft gespalten wird und man anfängt, die eine oder andere Seite anzugreifen, zu verunglimpfen, zu beleidigen, dass das nie gut endet. Und vielleicht merkt ihr, dass ich auf der einen Seite auf die Sorgen eingehe, möchte, seelsorgerlich, und auf der anderen Seite möchte ich auch ganz klar appellieren. Steigt nicht auf den Zug, andere Menschen zu verunglimpfen. Egal welche Meinung sie haben, ich kann euch garantieren aus der Geschichte, dieser Zug fährt ins Verderben. Die Gegenreaktionen lassen nicht lange auf sich warten. In den alternativen Medien wird dann natürlich von Schlachtschafen gesprochen, die der Regierung blind folgen. Oder von Nichtwissern. Ja, auch dort gibt es Beleidigungen, die unter der Gürtellinie sind. Und dagegen stelle ich mich auch. Das ist nicht der Weg Gottes und sollte auch nicht in unserer Gemeinde verfolgt werden. Wir sollten uns hüten, andere Menschen, die anders denken, zu beleidigen, zu verhöhnen oder uns über sie lustig zu machen. Vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen eher gab es auch diverse Kirchen, die mit dem Aspekt, mit dem Titel der Nächstenliebe gegen diejenigen, die die Impfung kritisch sehen, Stellung bezogen haben. Und wir sehen hier auch eine Kirche und Geistliche, die das Slogan weitergeben, Impfen ist gleich Nächstenliebe, und das Herz wurde mit den Farben des Regenbogens, was ein Zeichen ja auch heute bei uns in der Gesellschaft ist für die LGBT-Community, wie das heute auch heißt, dass mit diesen Farben thematisiert. Und die Diskussion nimmt ja auch weiter an Fahrt auf, und man hat Sorge, Menschen haben Sorge, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird die Spaltung der Gesellschaft noch mehr zunehmen? Momentan wird ja auch diskutiert, dass im Herbst viele rechnen und sagen, ja, nach den Bundestagswahlen, wenn die Bundestagswahlen vorbei sind, dann werden die Zügel stärker angezogen werden. Das ist so die Wahrnehmung, die manche Menschen haben, und auch die Sorgen. Dann gibt es bestimmte Freiheiten, für Geimpfte, also Grundrechte. Und diese Grundrechte gibt es dann für Nicht-Geimpfte nicht. Der Weg mit dem Lockdown, und ich erinnere einfach mal historisch, zuerst gab es einen nationalen Lockdown, dann gab es regionale Lockdowns. Die dritte Phase scheint eine individuelle Lockdown zu sein, der individuelle Lockdown. Zudem entwickelt sich eine andere Dynamik. Ungeimpfte dürfen bestimmte Führungsaufgaben nicht mehr übernehmen. Und nicht nur das, ganze Unternehmen führen eine Pflicht ein, und wenn du nicht geimpft bist, bist du dann nicht mehr willkommen. Du wirst freigestellt. Freigestellt. Wir reden von einer Impfpflicht, die momentan in Frankreich eingeführt worden ist und in Italien. Und man stellt sich die Frage, wann kommt denn diese Impfpflicht auch in Deutschland? Ungeimpfte werden aus Restaurants ausgesperrt, und man diskutiert auch andere Orte, wo sie dann nicht mehr willkommen sind. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, ich nehme das Coronavirus ernst. Ich nehme aber auch andere Krankheiten ernst. Viele Menschen sterben auch an anderen Krankheiten, und das sollten wir auch ernst nehmen und für diese Menschen da sein. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass, so jetzt meine persönliche Wahrnehmung, dass bestimmte Restriktionen bei anderen Krankheiten, die vielleicht sogar ansteckender sind, nicht vorhanden sind. Und deshalb stellt sich die Frage, eine ganz natürliche Frage: Was passiert hier gerade? Der Ärztechef sagt, er soll bald keine Gratis- oder fordert keine Gratistests für Ungeimpfte. Er plädiert dafür, dass Impfunwillige künftig notwendige Corona-Tests selbst zahlen. Es müsse auf Dauer immer mehr Nachteile für Ungeimpfte geben. Immer mehr Nachteile. Jens Spahn sagte, jeder Einzelne entscheidet über den Herbst. Und diese Aussage aus seelsorgerlicher Sicht betrachtet, für mich als Pastor, ist natürlich eine Aussage, die ich ernst nehme. Denn es wird etwas im Menschen dadurch getriggert. Ich habe diese große Verantwortung, denn ich trage dazu bei, dass der Lockdown initiiert wird. Oder nicht? Also die Verantwortung liegt nicht bei der Politik, sie liegt bei mir, ganz alleine bei mir. Jeder Einzelne entscheidet. Ja? Somit trage ich dazu bei, und wenn dann der nächste Lockdown kommt, wird, und das ist so die Sorge bei den Menschen, wird dieser Unmut der Personen, die sich sehnsüchtig wünschen, dass der Lockdown zu Ende geht, wird dann auf diejenigen sozusagen weitergegeben, dieser Unmut. Ihr trägt dazu bei, ihr habt dazu beigetragen, dass wir jetzt einen weiteren Lockdown haben. Ihr seid verantwortlich. Anders ausgedrückt, ihr seid schuld. Und das würde aus meiner Sicht auch weiter zu einer Polarisierung in der Gesellschaft führen. Des Weiteren gab es vor einigen Tagen auch eine Forderung in der Schweiz, wo die Schweizer Politiker wollen ungeimpfte Pfleger kennzeichnen. Und da hieß es, auch Heimbetreuer und Kita-Erzieher sollen Sticker tragen müssen. Ein umstrittener Vorstoß in der Schweiz. In unserem Nachbarland mehren sich die Stimmen von Politikern und Gesundheitsexperten, die eine öffentlich sichtbare Kennzeichnung von ungeimpften Personen fordern. Und da unten heißt es, Da die Schweiz aufgrund ihrer Verfassung keine Impfpflicht einführen könnte, gehe es darum, den Druck auf Nichtgeimpfte zu erhöhen, so Humbel in einem Interview. Wichtig sei, dass während der anstehenden vierten Welle des Virus keine Rücksicht mehr auf Ungeimpfte genommen würde. Was passiert, wenn man Menschen kennzeichnet? An dieser Stelle muss ich eben diese Frage stellen. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Oder möchte man keinen anderen Weg? Das sind ehrliche Fragen, die jeder stellen darf. Denn wir haben eine Verantwortung für Menschen, die auch anders denken und das Risiko anders abschätzen. Und wir wollen die einen und auch die anderen respektieren. Und ich glaube, dass ein Miteinander möglich ist. Gleichzeitig laufen schon die Auffrischimpfungen auf die Vorbereitungen für die nächste Auffrischimpfung, für die dritte. Denn die Delta-Variante, so heißt es, gibt einen Vorgeschmack, so heißt es im Spiegel vom 1.7., auf die Zukunft. Möglicherweise müssen die Corona-Impfungen regelmäßig aufgefrischt werden. Die Bundesregierung plant für das kommende Jahr mit 6 Impfstoffen. CureVac gehört nicht dazu. Das Bild, und das ist jetzt die Sorge, die mir auch artikuliert wird, ist, dass eine Variante nach der anderen kommt. Wir sind momentan bei Delta, dann kommt Epsilon und bis Omega ist das Alphabet ja noch lang, das Griechische. So kommt eine Mutation und man braucht dann wieder eine Auffrischimpfung und wahrscheinlich dann jedes Jahr. Und einhergehend mit dieser Auffrischimpfung kommen dann auch die Grundrechte zurück. Manche Politiker sprechen ja auch nicht mehr von Grundrechten, sondern von Privilegien oder Exklusivrechten. Das, was in unserer Verfassung eigentlich jedem Menschen zusteht, jedem deutschen Bürger, scheint sich in der Wahrnehmung zu verändern. Welchen Halt und welche Orientierung können wir also finden? Die erste wichtige Lehre und der erste wichtige Halt ist, wir befinden uns in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Offenbarung 12 beschreibt das. Und weil wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, passieren Dinge in dieser Welt, die manchmal gut sind und manchmal schlecht. Wichtig ist, dass ich das zur Kenntnis nehme, wir befinden uns in einem großen Kampf. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und ich habe jetzt auch keinen Bibelvers oder keinen Abschnitt aufgeführt, weil die Bibel ist voll davon. Jesus Christus hat den großen Kampf schon gewonnen. Gott sei Dank. Das ist die gute Nachricht. Und das müssen alle Menschen hören. Das Wort Gottes ist auch wahrhaftig. Wenn ich zuverlässige Nachrichten haben möchte, die 100% sicher sind, hier sind sie zu finden. Hier sind sie zu finden. Johannes 17, Vers 17, Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Gleichzeitig, ihr Lieben, ist es wichtig, und wie sehr würde ich mir das wünschen, dass neben all den Viren, die es auf der Welt gibt, ein besonderes Virus im Fokus steht. Und das ist das Virus, das 100% tödlich ist, die Sünde. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge dieses Virus ist der Tod. Er ist 100% tödlich. Das müssen die Menschen wissen. Das müssen sie wissen. Aber es gibt auch ein Gegenmittel, Gott sei Dank. Und dieses Gegenmittel ist zu 100% sicher. Zu 100% sicher, ohne Nebenwirkungen. Und es rettet auch zu 100%. Römer 6, Vers 23. Die Gabe Gottes ist aber das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Adventgemeinde, und hier möchte ich an alle Adventgemeinden appellieren. Die Adventgemeinde soll eine geistliche Heimat für alle Menschen sein, egal aus welchem Land du kommst, ob du Frau bist oder Mann, ob du reich bist oder arm. ob du geimpft bist oder nicht. Es ist eine geistliche Heimat für alle Menschen. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wow, was für eine starke Aussage für unsere Zeit. Seine Arme sind offen für alle Menschen. Matthäus 24, Vers 12. Jesus sagt, in den letzten Tagen der Weltgeschichte wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Ihr Lieben, wir haben eine außergewöhnliche Möglichkeit, zu der Heilung der Gesellschaft beizutragen, indem wir Liebe üben und alle Menschen, egal in welchem Spektrum sie sich befinden, zu lieben und zu schätzen. Gleichzeitig sind wir aufgefordert, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Es kann sein, dass du in der Vergangenheit, in der Gegenwart und sogar auch in der Zukunft noch einige schwierige Situationen und Tage erleben wirst. Manche haben ja auch die Befürchtung, dass demnächst man nicht nur ins Kino oder ins Restaurant kommt, sondern auch nicht mehr einkaufen kann. Das macht den Menschen Sorgen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Habt lieb die Menschen. Jesus sagte sogar, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Unglaublich, was für eine Aussage. Und das Wort Gottes definiert Nächstenliebe. Wir erleben momentan, dass die Nächstenliebe stark definiert wird in der Politik und in den Kirchen. Aber eine wichtige Sache muss uns klar sein. Wenn wir Nächstenliebe verstehen wollen, dann müssen wir das Wort Gottes studieren. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 36 bis 40, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten, was in der damaligen Zeit heißt, das ist die Gesamtaussage der Bibel. Und wenn ich Liebe definieren möchte, der Mensch kann es von sich aus nicht tun. Er kommt auf sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn ich verstehen will, was Nächstenliebe ist, dann muss ich zum Wort Gottes gehen und mir dann diese Frage stellen, ist das Nächstenliebe? Momentan wird Nächstenliebe sehr stark auf die eine Ebene transportiert. Die Bibel sagt aber, liebe Gott auch von ganzem Herzen, oder? Sagt sie das? Und das beinhaltet auch, dass ich etwas von Gott geschenkt bekommen habe. Das ist mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6. Das heißt, ich habe nicht nur eine Verantwortung für den Menschen, ich habe auch eine Verantwortung für mich. Und in der ganzen Diskussion kommt das vielleicht zu kurz. Das heißt, ich muss das ganze Bild nehmen und dann dem anderen die Möglichkeit lassen zu entscheiden, wenn er das ganze Bild betrachtet. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Menschen, die Verantwortung, die Entscheidung, die er dann treffen muss. Das ist ganz wichtig. Bitte, nehmt das ganze Bild in Betracht. Und habt Respekt vor Menschen, die diese Entscheidung treffen oder jene. Sie müssen das für sich verantworten und sie müssen damit auch ihre Sicherheit haben. Ich lade euch auch ein, für die Obrigkeit zu beten. Ich muss sagen, ich habe das in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Paulus sagt, betet für die Obrigkeit, damit ihr ein sicheres Leben, ein ruhiges Leben führen könnt. Das ist wichtig, sehr wichtig heutzutage. Und für das Ende der Krise beten. Ich glaube, dass der liebe Gott Dinge von heute auf morgen beenden kann. Von heute auf morgen. In Matthäus 7, Vers 7 heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Als Gemeinde können wir darum beten. Ich habe mir vorgenommen, täglich für dieses Anliegen zu beten, dass Gott diese Krise beendet. Ich lade euch ein, das auch zu tun. Es lohnt sich. Gott ist mächtig. Mächtiger als jede Krise. Und gleichzeitig auch für die Freiheit beten. Aber nicht nur für die Freiheit zu gehen, wo man will und zu besuchen, was man möchte, sondern für die Freiheit, die Jesus verspricht, die allumfängliche Freiheit. Die Freiheit, sicherlich auch zu gehen, wo man möchte und zu besuchen, was man möchte. Aber insbesondere auch für die Freiheit, die durch Jesus Christus kommt. Die Freiheit von Süchten, von Sünde, von falschen Beziehungen, von einer Verstrickung, die ins Verderben führt. Als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg haben wir uns auch mit der Corona-Impfung beschäftigt. Und zum Abschluss möchte ich auch das vorlesen, weil es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass jeder weiß, wofür steht meine Gemeinde. Und die Baden-Württembergische Vereinigung, der Landesausschuss als das höchste Gremium während der Konferenzperiode, hat folgende Stellungnahme veröffentlicht. Der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg ist das gesundheitliche Wohlbefinden der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Wir empfehlen unseren Mitgliedern, sich gründlich mit dem Thema der Coronavirus-Impfung auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls auch medizinisch beraten zu lassen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg ist nicht das Gewissen des einzelnen Kirchenmitglieds und achtet individuelle Entscheidungen. Diese werden durch die Einzelperson getroffen. Die Entscheidung, sich impfen oder nicht impfen zu lassen, beruht weder auf einer Forderung noch einer Lehrmeinung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und sollte nicht als solche verstanden werden. Das Individuum darf entscheiden. Und mit diesen Worten und mit diesem Abriss hoffe ich, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, dass wir in Zeiten wie diesen, in einer Krise wie diesen, zueinander wachsen, zu Christus wachsen und uns nicht auseinander dividieren lassen. Dass wir den Gott von ganzem Herzen lieben, den Menschen von ganzem Herzen lieben und eine geistliche Heimat sein können für alle Menschen. Wer sich mit dieser Thematik und den aktuellen Entwicklungen auch gerne weiter beschäftigen möchte, so möchte ich zum Schluss diese Predigt empfehlen von Konrad Wein. Diese Predigt heißt Covid-19 und die letzte Verfolgung. Konrad Wein ist Pastor unserer Freikirche und leitet AFM. AFM ist Adventist Frontier Mission und steht für Adventistische Grenzmission. Er ist verantwortlich für die Missionare, die in Gebieten sind, wo es keine Christen gibt, wo es keine Gemeinden gibt. Und auch sicherlich in Gebieten, wo es sehr schwierig ist, unseren Glauben weiterzugeben. Er analysiert die gegenwärtige Lage und vergleicht das mit den diversen Entwicklungen in anderen Ländern, wo bestimmte Freiheiten eingeschränkt wurden, und kommt zu einer erstaunlichen Analyse. Ich ermutige euch, diese Predigt zu hören und gleichzeitig nicht zu vergessen, das Beste kommt noch. Gott segne euch dabei und gebe euch Kraft in Zeiten wie diesen. Amen.